Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Der Bundesrat will die Bergregionen bei der Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative schonen. Die Reaktionen.
Aus der Sicht der Gebirgskantone sind wir recht zufrieden.
Da sind zu viele Ausnahmen vorgesehen und wir befürchten, dass da eigentlich dieser Zweitwohnungsbau nicht gestoppt wird.
Unser Schwerpunkt. Ein Jahr Mohamed Mursi und durch Ägypten wabert die große Unzufriedenheit. Unsere Reportage. Eine Dreiecksbeziehung, keine Schlüssellochgeschichte, sondern China, Nord- und Südkorea. Ist aber auch pikant. Und?
Wir stehen jetzt hier genau an dem Platz, wo unser Haus gestanden ist. 22. Juli 1994, wo dann die Wirtschaft zusammengebrochen ist und Tag später unser Haus auch.
Rund 20 Jahre nach dem grossen Erdrutsch im freiburgischen Fallihölli kommt das Drama auf die Freiluftbühne. Theater braucht die grosse Katastrophe. Echo der Zeit, am Mikrofon Peter Vögeli. Wie streng soll die Zweitwohnungsinitiative umgesetzt werden? Die Frage aller Fragen. Heute hat der Bundesrat dazu seinen Vorschlag präsentiert. Er sieht zahlreiche Ausnahmen vor. Christian von Burg.
Nicht noch mehr kalte Betten im Berggebiet. Die Zahl der Zweitwohnungen soll auf höchstens 20% beschränkt werden. So hat es das Volk im März vor einem Jahr knapp entschieden. Jetzt kommt der Bundesrat mit seinem Vorschlag zur Umsetzung der Initiative den Bergkantonen weit entgegen. Bestehende Häuser sollen umgebaut werden können zu Zweitwohnungen, auch wenn die 20%-Marke bereits überschritten ist. Der Bundesrat sieht dabei zwei Varianten vor. Entweder können bestehende Häuser nur umgenutzt werden, wenn die letzte Bewohnerin stirbt oder sich ein Ehepaar trennt. Oder aber, das ist die zweite Variante, eine Umnutzung ist jederzeit möglich. Bei dieser Variante dürfen die Hausbesitzer ihre Liegenschaft sogar noch um 30% der bestehenden Fläche ausbauen, bevor sie sie als Ferienwohnung teuer weiterverkaufen. Auch Hotels, die bereits 25 Jahre alt sind, sollen ganz zu Zweitwohnungen umgebaut werden können. Hotels können zudem eigene Zweitwohnungen bauen, um so ihren Betrieb quer zu finanzieren. Und schließlich können auch weiter Zweitwohnungen gebaut werden, sobald sich die Bauherren verpflichten, diese Wohnungen professionell zu vermieten, über eine geeignete internationale Vermietungsplattform. Diese Vorschläge des Bundesrates gehen jetzt in die Vernehmlassung. Ende Jahr wird sich das Parlament weiter damit befassen.
Die Reaktion dazu später, und zwar nach den Nachrichten mit Pascal Schmitz.
National- und Ständerat sollen die Erbschaftssteuerinitiative für ungültig erklären. Das verlangt der Gewerbeverband. Er sieht beim Volksbegehren die Einheit der Materie verletzt. Die Initiative will eine nationale Erbschaftssteuer für Vermögen von mehr als 2 Millionen Franken einführen. 2/3 des Ertrages sollen an die AHV gehen. Gemäß einem Gutachten im Auftrag des Gewerbeverbandes wirft die Initiative damit mehrere Fragen auf. Zu diesen Fragen könnten die Stimmberechtigten aber nur einmal Ja oder Nein sagen. Das Initiativkomitee betrachtet den Vorwurf als haltlos. Das Volksbegehren verbinde einen Zweck, Geld für die AHV, mit einem Finanzierungsvorschlag. Und das sei gebräuchlich. Der Bundesrat will zusätzliches Geld in die Hand nehmen, um das internationale Genf besser gegen konkurrierende Standorte zu verteidigen. Gemäß einer Mitteilung des EDA sollen internationale Organisationen vom Bund Billigkredite bekommen, wenn sie in Genf ihre Gebäude renovieren. Als dringlich erachte der Bundesrat unter anderem die Renovation des Palais des Nations, der Sitz der UNO in Genf. Die Gesamtkosten werden auf 618 Millionen Franken veranschlagt. Der Bundesrat will ein Darlehen an die UNO von bis zu 50% der Gesamtkosten prüfen. Die Schweizer Wirtschaft soll grüner werden, das findet der Bundesrat. Mit einer Revision des Umweltschutzgesetzes will er darum neue Rechtsgrundlagen schaffen, um natürliche Ressourcen effizienter zu nutzen. Die Revision dient als indirekter Gegenvorschlag zur Volksinitiative der Grünen mit dem Titel «Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft». Dem Bundesrat geht die Initiative zu weit. Maßnahmen müssten verhältnismäßig und wirtschaftlich tragbar sein. Schweizerinnen und Schweizer kaufen immer mehr im Ausland ein, wegen hoher Preise hierzulande. Fast 5 Milliarden Franken werden pro Jahr bei gezielten Einkäufen jenseits der Grenze ausgegeben. Das ergibt eine Studie im Auftrag der Interessengemeinschaft Detailhandel. Die Studie beruft sich auf Umfragen bei 4.500 Haushalten. Besonders beliebt bei diesen Einkäufen seien Kleider, Schuhe, Möbel, Kosmetika und Nahrungsmittel. In Portugal hat ein landesweiter Streik vor allem den öffentlichen Dienst lahmgelegt. Der Protest richtet sich gegen das Sparprogramm der Mitte-Rechts-Regierung. Außerdem werden Neuwahlen und eine neue Wirtschafts- und Sozialpolitik gefordert. Portugals Regierung musste sich gegenüber der EU zum Sparen verpflichten, um ein 78 Milliarden Euro schweres Hilfspaket zu erhalten. Inzwischen ist die Arbeitslosigkeit auf den Rekordwert von 18% gestiegen. Die geplanten strengeren Vorgaben für die europäische Autoindustrie stehen wieder auf der Kippe. Auf deutschen Druck hin verschoben die EU-Botschafter einen endgültigen Beschluss, der härtere Kohlendioxidgrenzwerte bei Neuwagen vorsieht. Dies bestätigten Diplomaten. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe sich persönlich für die Interessen der Luxuswagenhersteller Daimler und BMW eingesetzt, hieß es. Die EU hatte erst Anfang Woche einen Kompromiss gefunden. Der Grenzwert für den Treibhausgasausstoß für Neuwagen soll von 2015 bis 2020 von 130 Gramm CO2 je Kilometer im Schnitt auf 95 Gramm sinken. Der UNO-Sicherheitsrat hat das Mandat für die Mission auf den Golanhöhen im syrisch-israelischen Grenzgebiet um 6 Monate verlängert. Der Sicherheitsrat unterstrich die Notwendigkeit der Blauhelme in dem Gebiet. Die Soldaten sind gegenwärtig nur mit Handfeuerwaffen ausgerüstet. Aus Diplomatenkreisen hieß es, die Truppen sollen nun schusssichere Westen, Panzerfahrzeuge und Maschinengewehre erhalten. Österreich zieht seine UNO-Soldaten vom Golan zurück, nachdem diese von Syrien aus beschossen worden waren. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.672 Punkten plus 1,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.038 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu 1.23,19 gehandelt, der Dollar zu 94,65. Das Wetter. Am Abend ist es wechselnd bewölkt mit einigen Regenschauern und Gewittern. Morgen vor allem im Norden viele Wolken, aber nur selten nass bei 18 Grad. Im Süden wird es ziemlich sonnig mit einzelnen Gewittern bei 23 Grad.
Sie hören Echo der Zeit mit folgenden Themen. Was bedeutet die Zweitwohnungsinitiative ganz konkret? Die große Gretchenfrage. Sollen reiche Erben die AHV retten? Die große Kontroverse. War ein Jahr unter Mohamed Mursi ein verlorenes für Ägypten? Die Antwort aus der Provinz. Damit es nie mehr passiert, der Plan der EU für Krisenbanken und was er taugt. Dann überraschender Flirt, China und Südkorea. Eine Art Google Map für die Vergangenheit.
On essaye de mettre tout sur des cartes, de faire des espèces de Google Maps, mais du passé.
Fordert der erste Professor für Digital Humanities in der Schweiz. Und?
Eine total unbeschwerte Zeit, wo alles nur abgegangen ist.
Das war die Voraussetzung für den großen Absturz, genauer den großen Bergrutsch im Freiburger Sensenland. Ein Theaterstück. Der Teufel liegt im Detail. Dieser Spruch wurde wahrscheinlich für die Zweitwohnungsinitiative erfunden. Der Bundesrat hat heute die konkrete Umsetzung vorgelegt und die Reaktionen waren entsprechend. Christian von Burg.
Die Initianten der Zweitwohnungsinitiative sind konsterniert. In der Arbeitsgruppe des Bundes, die während Monaten um die Umsetzung der Initiative gerungen hatte, sei es nach einer Kompromisslösung aus. Jetzt sei es aber anders herausgekommen, sagt Vera Weber, die Vizepräsidentin der Fondation Franz Weber.
Also für uns ist es ein Kniefall des Bundesrates vor der Baulobby, vor der Immobilienlobby und natürlich auch vor den Gebirgskantonen.
Von Kniefall könne keine Rede sein, erwidert Jean-Michel China, der Walliser Volkswirtschaftsdirektor. Er, der nach der Abstimmung von einem extrem harten Schlag gegen das Wallis gesprochen hatte, tönt jetzt ganz anders.
Ich bin durchwegs positiv, wenn also diese Vorlage, so wie sie jetzt verabschiedet wurde vom Bundesrat, dann tatsächlich auch in Kraft gesetzt wird, dann gibt es doch Entwicklungsmöglichkeiten auch für den Tourismus.
Entwicklungsmöglichkeiten, weil jeder im Berggebiet sein Haus an einen Auswärtigen weiterverkaufen kann. Und dabei kann er, so sieht es der eine Vorschlag des Bundesrates vor, sein Haus vorher sogar noch um 30% ausbauen. Eine großzügige Lösung, das sagt selbst Mario Cavicelli, der Präsident der Regierungskonferenz der Gebirgskantone.
Das ist doch recht ordentlich, entspricht in etwa 2 kleineren Zimmern, um die man eine bestehende Wohnung erweitern kann.
Aber genau das hält Raimund Rodewald von der Stiftung Landschaftsschutz entgegen, entspreche eben nicht dem Sinn und Zweck der Initiative. Er befürchtet, dass mit dieser Lösung viele ihr schönes altes Bauernhaus im Dorfkern als Ferienhaus an Unterländer verkaufen und dafür am Dorfrand ein neues Einfamilienhaus bauen.
Das führt letztlich dazu, dass die Dörfer weiter an Einwohner verlieren, dass die dann letztlich ihre Erstwohnung dann auch auf der grünen Wiese bauen.
Mario Cavicelli, Präsident der Gebirgskantone, teilt diese Befürchtung nicht. Und er ist der Meinung, man habe einen pragmatischen Umgang mit dieser Initiative gefunden.
Die Volksinitiative hatte im Wesentlichen eine Message zugrunde gelegt, eine Botschaft verkündet, aber die war in dieser reinen Form natürlich nicht umsetzbar.
Cavicelli ist zufrieden, dass die intensiven Gespräche, welche die Bergkantone mit dem Bundesamt für Raumplanung geführt haben, den Erfolg gebracht hätten. Glücklich ist Cavicelli insbesondere auch über die Freiheiten für die Hoteliers.
Man kann neue Zweitwohnungen erstellen, wenn man damit auch gleichzeitig die Einkünfte für die Finanzierung von Erneuerungen von Hotelbetrieben verwendet. Und das ist ein sehr wertvoller Aspekt.
Wertvoll vor allem für diejenige Person, die das alte Hotel verkauft, entgegnet Rodewald.
Das ist nicht Sinn und Zweck einer Hotelförderung, das ist vielmehr eine Ausgangsvergoldung eigentlich für Hoteliers, die nicht mehr weiterführen wollen.
Weiter kritisiert Rodewald, dass neue Zweitwohnungen gebaut werden können, wenn sich die Bauherren verpflichten, diese über eine Internetplattform zu vermieten. Schon heute gäbe es da ein Überangebot, sagt Rodewald. Und wer wolle kontrollieren, ob diese angebliche Vermietung dann auch stattfindet? Unter dem Strich führe das alles zu mehr Zweitwohnungen und nicht zu weniger. Die Initianten um Franz Weber wollen ihren Einfluss nun in die parlamentarische Debatte einbringen. Aber was, wenn sie auch da kein Gehör finden?
Ja, also schauen Sie, es gibt immer noch die Möglichkeit eines Referendums und diesen Schritt behalten wir uns vor.
Sprich, die Familie Weber macht weiter Druck für eine striktere Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative.
Erben sollen für die Altersvorsorge zahlen. Das fordert eine Initiative von Linken, Grünen und christlicher Kreise. Die drei möchten Erbschaften und Schenkungen von über 2 Millionen Franken neu auch national besteuern, zugunsten der AHV und der Kantonskassen. Der Gewerbeverband will diese Initiative durch das Parlament rundweg für ungültig erklären lassen. Die Initiative gefährde die Existenz von Klein- und Familienbetrieben. Max Ackermann.
Wer mehr als 2 Millionen Franken zu verschenken oder zu vererben hat, könnte doch einen Fünftel der AHV abtreten, denken viele. Doch es gehe eben nicht nur um superreiche Einzelpersonen, betont Hans-Ulrich Biegler, Direktor des Schweizerischen Gewerbeverbandes. Betroffen wären vor allem kleine und mittlere Unternehmen.
Die Erbschaftssteuerinitiative ist ein Riesenproblem für die KMUs in der Nachfolgeregelung. Wir gefährden so die Existenz der Betriebe, wir gefährden insbesondere auch Arbeitsplätze und Lehrstellen.
Jedes Jahr wird bei über 70.000 KMU in der Schweiz die Nachfolge geregelt. Eine neue nationale Erbschaftssteuer könnte für viele von ihnen teuer werden. Zu teuer.
Stellen Sie sich einen Garagenbetrieb vor, der einen Vermögenswert hat gemäß Steuern von 4 Millionen. 2 Millionen würden besteuert mit 20%. Das ist ein Steuerbetrag von 400.000 Franken. Das ist für einen Kleinbetrieb eine enorme Summe. Das führt zu Liquiditätsproblemen, weil die nachfolgende Generation auch betriebliche Teile veräußern müsste, um überhaupt die Steuern bezahlen zu können.
Schwarzmalerei, findet das EVP-Präsident Heiner Studer. Der Altnationalrat steht dem Trägerverein der Erbschaftsinitiative vor. Für Familienbetriebe seien zusätzliche Freibeträge vorgesehen.
Wir gehen von etwa 8 zusätzlichen Millionen aus. Das muss dann der Gesetzgeber klären, wenn die Initiative angenommen ist.
Der Schutz von Klein- und Familienbetrieben sei also gewährleistet. Aber dass ein Teil des Geldes, das Erben ja ohne eigene Leistung zufalle, für die AHV abgezweigt werde, sei doch sinnvoll. Das wichtigste Sozialwerk der Schweiz brauche unbestrittenermaßen mehr Geld.
Und wir wollen keinen Leistungsabbau und wir wollen vor allem nicht eine zusätzliche Belastung durch Abzüge des Lohnes. Das würde gerade dem Gewerbe schaden, wenn plötzlich Arbeitgeber und Arbeitnehmer mehr bezahlen müssten. Genau deshalb ist sie gewerbefreundlich.
Beim Gewerbeverband kann man diese Gewerbefreundlichkeit allerdings nicht erkennen. Im Grunde genommen müsste man die Erbschaftssteuerinitiative sogar für ungültig erklären, findet Verbandspräsident und SVP-Nationalrat Jean-François Rim. Denn die Initiative verletze die in der Verfassung vorgeschriebene Einheit der Materie.
Man stellt drei Fragen und man kann nur eine Antwort geben. Erste Frage, will man eine Erbschaftssteuer auf Bundesebene schaffen? Zweite Frage, will man die Erbschaftssteuer auf Kantonsebene abschaffen? Und dritte Frage, will man die Finanzierung von AHV grundsätzlich ändern?
Ein Rechtsgutachten des Lausanne-Professors Pierre-Marie Glauser stützt diese These. Was die Initianten allerdings wenig beeindruckt. Andere Experten kämen zu anderen Schlüssen, sagt Heiner Studer. Viel interessanter finde er, dass der sonst so betont bürgernahe Gewerbeverband plötzlich dem Volk zu misstrauen scheine.
Wir sind einfach erstaunt, dass der Gewerbeverband, der sonst immer sagt, man müsse politisch entscheiden und das Volk soll entscheiden, hier Angst vor dem Volk hat.
Vorerst ist nun ohnehin der Bundesrat am Zug. Bis nächsten Frühling muss die Regierung ihre Haltung zur Erbschaftssteuer bekannt geben. Dann folgt die Beratung im Parlament. Das Volk wird wohl erst nach den Wahlen 2015 gefragt werden.
Max Ackermann.
الاستقطاب والتطاحن السياسي بلغ مدى يهدد.
Gestern Nacht warnte Ägyptens Präsident Mohamed Mursi vor Chaos und Lähmung, vor Dauerdemonstrationen im Land am Nil. Denn am Wochenende jährt sich seine Amtseinsetzung. Aber Ruhe hat der Muslimbruder Mursi dem Land nicht gebracht. Nicht nur durch die Städte, sogar auch durch die Provinzhauptstadt Banha wabert die Unzufriedenheit. Philipp Scholkmann.
In der Studentenkneipe in Banha gibt's den Teller des Nationalgerichts Koschari für 5 Pfund, weniger als 70 Rappen. Gratis mit dabei ist der Blick über die Hauptstraße auf das mächtige Gebäude der Universität und die Erinnerung an die bewegten Tage, die sich mit dem Schauplatz verbindet. Hier war Banhas Tahrirplatz. Auch im Nildelta demonstrierten die Aktivistinnen und Aktivisten Tag und Nacht, um den Langzeitautokraten Mubarak in die Knie zu zwingen. Vor 2,5 Jahren war das. Safar, die Literaturstudentin, war mit dabei. Sie wartet vor der Kneipe auf eine Freundin und sagt, an der Uni schweigen die Jungen nicht mehr. Sie wagen aufzubegehren und ihre Rechte einzufordern. Das ist die große Errungenschaft jener Tage. Vor einem Jahr kam Mohamed Mursi an die Macht, der erste gewählte Präsident des neuen Ägyptens. Safar hat für ihn gestimmt. Seither ist alles teurer geworden. Wer ist schuld daran? Nicht nur Mursi, aber auch, sagt Safar. Natürlich ist der Islamist nicht verantwortlich für 3 Jahrzehnte der Misswirtschaft und Kleptokratie unter Mubarak und deren Folgen. Aber er hat versprochen, dass schnell erste Besserungen sichtbar würden. Doch nichts ist geschehen nach einem Jahr. Nur die politischen Spannungen haben sich verschärft. Safar ist enttäuscht. Und viele sind es mit ihr. Im Taxi laufen die Nachrichten von Radio Masr, Radio Ägypten. Tamarrud, Rebellion heißt die breite Bewegung, die nun dem Präsidenten das Vertrauen entziehen will. Die zersplitterten Oppositionsparteien vom Tahrirplatz in Kairo haben sich in der Bewegung versammelt. Tamarrud sammelt Unterschriften gegen den Muslimbruder, auch hier in Banha. Und will am Sonntag zum Jahrestag von Mursis Amtsantritt mit gewaltigen Demonstrationen im ganzen Land vorgezogene Neuwahlen erzwingen. Mohsen Radi hat nur Spott dafür übrig. Radi ist der lokale Vertreter der Muslimbrüderpartei Hurriya wa Adela und er bezeichnet die Rebellen rundweg als Versager. Mursis Gegner könnten sich noch immer nicht abfinden mit ihrer Wahlniederlage, sagt Radi, der Muslimbruder. Sie suchten stattdessen das Chaos, um das Land zu lähmen. Gewiss, die Wirtschaftskrise sei real, aber die Regierung arbeite an deren Linderung. Es brauche einfach etwas Geduld. Elektronikindustrie und Landwirtschaft, Weizen vor allem, das sind die ökonomischen Pfeiler der Provinz. Hier im Schwemmland des Nildeltas ist die einzig wirklich fruchtbare Gegend dieses der Wüste abgetrotzten Landes. Die Hälfte seines Weizens muss Ägypten gleichwohl importieren, gegen harte Devisen. Das ägyptische Pfund aber verliert laufend an Wert, seit Mursi an der Macht ist. Entsprechend verteuern sich die Importe, die Preise steigen. Im Schaufenster der Buchhandlung bei der Universität liegt gut sichtbar ein Pamphlet gegen Mursi. Der Buchhändler sagt, er mache noch die Hälfte seines Geschäfts. Die Leute investierten ihr knappes Geld lieber in essentiellere Dinge als Bücher. Und sobald die Sonne untergehe, müsse er sein Geschäft häufig schließen wegen der Stromunterbrüche. Im Kerzenlicht verkaufen sich Bücher schlecht. Die Stromunterbrüche häufen sich in letzter Zeit. Aber auch die Unsicherheit in der Dämmerung habe zugenommen. Die Angst vor Dieben gehe um. Beides stärkt nicht das Vertrauen in Mursis Regierung. Gewiss, der Muslimbruder habe noch seine Anhänger, sagt der Buchhändler. Aber die Mehrheit hier in Banha habe sich von ihm abgewendet. Wenn wir eine Hoffnung hätten, dass sich die Dinge bessern würden, wären wir vielleicht geduldig. Aber alles deutet darauf hin, dass sich das alte System wiederholt, einfach mit neuen Leuten, die an die Macht strebten, sagt er. Der Buchhändler unterstützt Tamarod, aber nur halbherzig. Auch die Spitzen der liberalen Opposition seien doch viel mehr an der eigenen Karriere interessiert als am Wohlergehen Ägyptens. Andererseits, die Repression der Mubarak-Jahre, die sei verschwunden. Safar, die Studentin, pflichtet bei. Die Tatsache, dass Mursi nichts vorzuweisen hat, heißt nicht, dass die ganze Revolution gescheitert ist. Auch hier in Banha nicht, sagt sie. Safar hat auch nicht unterschrieben bei Tamarod. Bei aller Enttäuschung, der Präsident ist für 4 Jahre gewählt, also geben wir ihm noch eine Chance, sagt die Studentin. Doch sie hat Mühe, ihre Freunde an der Uni in Banha davon zu überzeugen.
Die Unzufriedenheit mit Mursi ist Thema der Sendung International am Sonntag um 18.30 Uhr auf SRF 1. Ein Jahr Mursi, ein verlorenes Jahr? Sage mal einer, Europa und die Europäer seien ein Phantom. 1,6 Billionen Euro haben die europäischen Steuerzahler bislang für die Rettung der Banken gezahlt. Rechtzeitig zum heutigen Gipfel haben sich die EU-Finanzminister auf Regeln geeinigt, wie Banken in Schieflage künftig gerettet werden sollen. Nicht der Steuerzahler, sondern zuerst die Aktionäre, Gläubiger und Kunden sollen ihre Bank notfalls retten. Ein wichtiger Schritt, lobt sich Brüssel selbst. Doch Nicolas Vernon vom renommierten wirtschaftspolitischen Think Tank Bruegel in Brüssel äußert sich im Beitrag von Urs Bruderer deutlich skeptischer.
Er hat für Banken gearbeitet, für die französische Regierung und für große Unternehmen. Seit über 10 Jahren beschäftigt sich der Finanzspezialist Nicolas Vernon bei unabhängigen Thinktanks in Brüssel und in den USA mit der Regulierung des Bankensektors. Die Einigung von gestern Abend begrüßt er.
It's welcome, it's constructive, it's an improvement, but it's not the biggest step.
Das ist ein willkommener Schritt, eine Verbesserung, aber es ist kein großer Schritt. Worum geht es? In den letzten Jahren wurden viele Banken mit Steuergeldern gerettet, weil eine Pleite zu verheerenden Schäden im ganzen Finanzsystem geführt hätte. Damit soll jetzt Schluss sein. Braucht eine Bank in Zukunft Hilfe, muss sie zuerst ihre Aktionäre und Gläubiger schröpfen und ihre Kunden mit mehr als 100.000 Euro auf dem Konto. Bail-in nennt sich das. Sind ihre Probleme größer als das vorgesehene Bail-in, muss die Bank als nächstes auf einen Fonds zurückgreifen, den die Banken selber in den nächsten Jahren öffnen sollen. Und erst, wenn auch diese Mittel noch nicht reichen, könnten allenfalls Staatsgelder fließen. Diplomaten hier in Brüssel sagen, faktisch werde das nie mehr der Fall sein. Klare Regeln, eine klare Abfolge, ein klares Resultat. Veron bezweifelt das.
Every crisis is different. Having a mechanistic view of bank resolution.
Jede Krise ist anders. Mit mechanistischen Regeln zur Behandlung von Banken in Not kommt man nicht sehr weit. Nur schon, weil die Märkte an solche Regeln erst glauben, wenn sie in der Wirklichkeit tatsächlich angewandt werden. Kommt hinzu, die neuen Regeln sollen erst in 5 Jahren gelten. Doch trotz bald 6 Jahren Krise stehen immer noch einige europäische Banken sehr schlecht da. Es ist immer noch sehr viel systemisches Risiko da in Europa, sagt Veron. Und wenn das ganze Finanzsystem auf dem Spiel steht, haben die Politiker bis jetzt immer zu Bailouts gegriffen. Zu Recht, meint Veron. Und er rechnet damit, dass insbesondere nächstes Jahr einigen Banken in Europa noch einmal mit Steuergeldern geholfen werden muss. Denn derzeit werden die Banken noch national überwacht. Ab nächstem Jahr soll die Europäische Zentralbank EZB die Überwachung übernehmen. Doch die EZB hat einen Ruf zu verlieren. Unter ihrer Überwachung sollte es nicht mehr zu Pleiten kommen. Also wird sie, bevor sie die neue Aufgabe übernimmt, die Bilanzen der Banken sehr hart prüfen. Und das wird einige Banken zu harten Maßnahmen zwingen. Sie werden zu ihren Verlusten stehen müssen, sie werden schrumpfen, sich übernehmen lassen oder vielleicht gar schließen müssen. Und das sei gut so, sagt Veron. Denn die großen Probleme der Banken sind da, auch wenn sie derzeit noch unter Verschluss gehalten werden. Es stehen also stressige Zeiten bevor. Doch Veron hofft, dass der Übergang zur Überwachung der Banken durch die EZB gelingt. Denn das wäre der Startschuss für den Prozess hin zu einer echten europäischen Bankunion. Ein Prozess voller Hindernisse für Politiker. Denn in vielen Ländern sind die Banken eng mit der nationalen Politik verbandelt. In einer Union würden diese Bande gekappt. Eine Bankunion setzt auch mehr Transfers von den finanziell starken zu den schwachen Ländern voraus. Und eine Bankunion kann nur funktionieren, wenn die Hauptstädte Kompetenzen an Brüssel abgeben. Ein schwieriger Prozess also, der Jahre dauern wird.
It's going to be a very difficult transition. It's politically toxic by many aspects, but basically there is no better plan right now.
Aber Nicolas Veron vom Think Tank Bruegel sieht keine Alternative dazu. Denn die derzeitige Ruhe auf den Märkten hält er für trügerisch.
The current moment of calm is not something that can be permanent.
Ohne Bankunion kommt das europäische Finanzsystem langfristig nie wieder ins Gleichgewicht, sagt er.
Urs Bruderer. Und damit ist es 18.28 Uhr. Sie hören Echo der Zeit und weiter geht's mit einer neuen Art von Liebe, China und Südkorea, einer neuen Art Professor für Digital Humanities und einem neuen Theater über natürlich eine Katastrophe, die allerdings gar nicht so lange her ist. Die südkoreanische Präsidentin Park ist gerade mal 4 Monate im Amt und reist bereits zu einem Staatsbesuch nach Peking und wird von China sogar mit offenen Armen empfangen. Der nordkoreanische Herrscher Kim Jong-un dagegen, der natürliche ideologische Verbündete Chinas, ist 4-mal länger im Amt, 1,5 Jahre, und hat noch keinen Termin beim großen Bruder erhalten. Ich habe unseren Ostasien-Korrespondenten Urs Morf in Peking gefragt, warum?
Es ist eine deutliche Absage an Nordkorea. Aus chinesischer Sicht ist eben der Koreakrieg lange vorbei. Und im Moment ist für Peking ganz eindeutig eben Südkorea das gute Korea. Und Nordkorea dagegen, das ist dieser kratzbürstige und rückständige, ich würde sogar sagen lästige kleine Vetter im Moment.
Warum ist Südkorea das gute Korea für China?
Entscheidend ist ganz sicher der Faktor Wirtschaft. Also Südkorea und China, die haben enorme Wirtschaftsbeziehungen entwickelt in den letzten 20 Jahren oder so. Die südkoreanischen Konzerne, diese Chaebols, die haben enorme Investitionen getätigt. Also jetzt zum Beispiel am Samstag wird im Beisein von Präsidentin Park von Samsung eine neue Chipfabrik eröffnet. Die hat Samsung innerhalb von einem Jahr für den Preis von 30 Milliarden US-Dollar gebaut. Handel zwischen den beiden Staaten betrug letztes Jahr 250 Milliarden Dollar. Im Vergleich dazu der Handel mit Nordkorea, das waren gerade knapp 6 Milliarden. Und dann kommt auch die Person von Präsidentin Park dazu im Moment, das muss man auch sehen. Sie spricht fließend Chinesisch, sie kommt sehr, sehr gut an hier. Die Leute mögen sie, sie ist den Chinesen sympathisch. Aber insgesamt, das ist nicht nur Wirtschaft und die Person, Südkorea kommt im Moment wirklich gut an in China, auch kulturell und so.
Wie sieht und hört man diese kulturelle Popularität Südkoreas in China?
Zum Beispiel bei der Jugendkultur. Also es ist wirklich halt so, dass hier in den Großstädten sehr viele von diesem jungen Mittelstand, die laufen im Moment mit den Südkoreanern abgekupferten Frisuren herum, also mit diesen karottenrot oder karottengelb gefärbten Haaren, auch mit Designerkleidern Marke Korea. Und sobald halt irgendwie diese K-Pop-Gruppen einen neuen Hit landen, sobald das im Internet auftaucht, 24 Stunden später, ist das hier auch da und wird also mit Vollvolumen auch gespielt. Das kommt sehr gut an.
Aber ideologisch passen Südkorea und China doch nicht zusammen.
Ja, nur vordergründig nicht. Ich meine, in China ist ja von diesem Sozialismus, abgesehen vom Machtmonopol der Kommunistischen Partei, nicht gerade viel geblieben. Manche Leute sagen, es gäbe kaum einen härteren Manchester-Kapitalismus als gegenwärtig in der Volksrepublik. Und umgekehrt ist natürlich in Südkorea so, die haben eine sehr starke autoritäre Vergangenheit gehabt. Park Chung-hee, das ist der Vater der Präsidentin, der war Diktator von Südkorea. Und man sagt auch, dass ihr Vorgänger, ihr Amtsvorgänger, der auch sehr starke autoritäre Adern, gewisse Leute sagen auch, die Präsidentin habe einen Hang zur autoritären Herrschaft. Das passt nicht so schlecht zusammen.
Wie steht denn Peking eigentlich zu dieser immer wieder viel diskutierten Wiedervereinigung beider Korea?
Also was ganz klar Peking nicht will, ist, dass Korea so wiedervereint würde, dass, sagen wir mal, Nordkorea kollabiert, dass dann Südkorea das Machtvakuum so auffüllen würde, dass eben südkoreanische Truppen und damit auch amerikanische Truppen an die gemeinsame Landgrenze zu stehen kämen. Das möchte Peking auf keinen Fall. Ich könnte mir vorstellen, dass das machbar wäre, falls es ein Abkommen gäbe unter Einbezug der Amerikaner, dass eben die amerikanischen Truppen an der jetzigen Grenze zwischen Süd und Nord, also am 38. Breitengrad, stehen bleiben.
Sitzen eigentlich auch die USA in der Person von Park mit am Tisch in Peking?
Ja, in gewisser Weise schon. Es ist aber allerdings so, das wird Ihnen kaum ein Amerikaner zugeben, aber insgeheim sind die Amerikaner natürlich auch froh um diese ständigen Provokationen Nordkoreas, weil die eine hervorragende und sehr willkommene Rechtfertigung dafür bieten, für die riesige militärische Präsenz, die die Amerikaner ja wieder aufbauen, auch jetzt im Westpazifik. Und wenn Nordkorea da nicht wäre mit diesen ständigen Sticheleien, Provokationen, dann müsste man ja quasi offen zugeben, dass diese Militärpräsenz zu einem sehr guten Teil eben auch gegen China gerichtet ist.
Also letztlich kann man sagen, sowohl die USA, China, Nord- und Südkorea sind eigentlich zufrieden mit dem Status quo.
So absurd das vordergründig tönt, aber bis zu einem gewissen Grad ist das natürlich tatsächlich der Fall. Zumindest so lange natürlich, als Nordkorea keine wirklich einsatzfähigen Langstreckenraketen mit atomaren Sprengköpfen hat.
Ostasien-Korrespondent Urs Morf. Die Informationstechnologien haben schon viele Lebensbereiche und Berufszweige neu geprägt. Und nun dringen sie zunehmend auch in die Studierstuben der Geisteswissenschaften vor. Digital Humanities heißt die neue Disziplin und es gibt sogar erstmals einen Professor dafür in der Schweiz. Thomas Häusler hat ihn getroffen.
Wie eine klassische Gelehrtenstube sieht es nicht aus, das Büro von Frédéric Caplon, seit einem Jahr Professor für Digital Humanities an der ETH Lausanne. Modern funktionell ist der Raum, das Büchergestell klein und nicht sehr voll.
Alors là, nous sommes en face d'une vitrine en réalité mixte. Alors ça veut dire que
dafür steht da eine seltsame Vitrine. Auf der linken Seite des Kastens ein alter Foliant, die geöffnete Doppelseite gefüllt mit Text und prächtigen Illustrationen. Rechts vom Buch schweben scheinbar in der Luft eine Europakarte, die Jahreszahl 1237 und ein kurzer Text. Kaplan hat die Vitrine für eine Ausstellung in der Fondation Baudouin entwickelt, einem Mix aus Museum und Bibliothek in Genf. Die Vitrine soll den Besuchern die Hintergründe des venezianischen Manuskriptes aufzeigen, so wie es ein herkömmlicher Schaukasten nicht könnte. Dank der computergesteuerten 3D-Projektionen taucht man ein in eine Art Animationsfilm mit dem Folianten als Hauptdarsteller. Dass gerade ein Werk aus Venedig in der Vitrine steht, ist kein Zufall.
Dans un grand projet avec la ville de Venise, en particulier dans lequel on part d'un programme de numérisation des archives d'État qui contiennent.
Zeitmaschine Venedig heißt ein Projekt, das Kaplan mit dem Staatsarchiv der geschichtsträchtigen Stadt gestartet hat. Das Archiv mit Dokumenten aus fast 1000 Jahren soll digitalisiert werden, aber nicht nur das. Neuartige Software soll die Inhalte selbst erfassen und Historikern über eine intelligente Suche zugänglich machen.
Vous pouvez poser des questions plus générales que la recherche, dirait textuelle, ne vous permettra jamais d'obtenir facilement.
Historiker könnten damit Fragen stellen, die sonst nur mit langwieriger Recherche beantwortbar seien, wenn überhaupt. Man kann sich etwa die Abfolge der Brückenbauten in der Lagunenstadt analysieren lassen, um die Entwicklung der Bautechnik zu verfolgen. Oder die Software erstellt Lebensläufe aller Personen, die im Archiv auftauchen, inklusive ihrer Beziehungsnetze. Die digitalen Geisteswissenschaften wollen also einen großen Bogen spannen, von der Erschließung riesiger Datenmengen über ihre Auswertung bis zur Präsentation auch für ein Laienpublikum, sagt Frédéric Kaplan.
On essaye de mettre tout sur des cartes, de faire des espèces de Google Maps, mais du passé. Est-ce qu'on peut avoir l'état de Venise, mais avec un petit...
Beim Venedig-Projekt schwebt ihm so etwas wie eine historische Google Map vor. Eine Zeitmaschine, die zeigen kann, wie die Stadt 1267 ausgesehen hat, 1513 oder 1647. Das alles klingt vielversprechend. Es fehlt trotzdem nicht an Kritikern. Manche Gelehrte werfen den Digital Humanities vor, sie produzierten zwar große Datenbanken, aber die Erkenntnisse daraus seien allzu oft banal. Zudem gibt es Befürchtungen, dass die junge Wissenschaft den gestandenen Disziplinen knappes Forschungsgeld streitig macht. Frédéric Kaplan gibt sich vermittelnd. Man sei erst am Anfang und die Digitalen wollten die klassischen Geisteswissenschaften nicht angreifen, sondern ergänzen. Dieses Angebot werde geschätzt. Er erhalte oft Anfragen für eine Zusammenarbeit.
On a plutôt les enthousiastes qui nous contactent et nous demandent comment leur projet pourrait se mélanger.
Viel Begeisterung über die digitalen Geisteswissenschaften, aber noch ist vieles eher Versprechen als Realität. Die Arbeit in den staubigen Archiven Venedigs und im Labor von Frédéric Kaplan hat erst begonnen. Sie wird noch lange dauern.
In der Regel spielen Freilufttheater die schwarze Spinne von Gotthelf oder so. In Freiburg ist in diesem Sommer Zeitgeschichte angesagt. 1994 geriet in den Freiburger Voralpen ein Hang samt Ferienhäuser ins Rutschen. 35 Chalets und ein Restaurant wurden zerstört. Obwohl man es hätte wissen können. Die Bilder vom Falli Hölli gingen damals um die Welt und entstehen heute im Theater neu. Patrick Mühlhauser.
Heiland Donner, ich halte das deiner auch nicht mehr aus.
Jetzt reg dich doch nicht auf, Emil. Wir haben doch gewusst, was auf uns zukommt.
Warum hat man uns das nicht vorher gesehen, dass das hier ein Rutschgebiet ist?
Eine Freilichtbühne im freiburgischen Sensebezirk. Ein kühler Abendwind weht über die Zuschauertribüne. In der Nähe hört man Schafe weiden. 400 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgen die Geschichte über den Erdrutsch im Falli Hölli. Das Theater gibt Einblick in den Zeitgeist der 1960er und 70er Jahre.
Eine total unbeschwerte Zeit, wo alles nur ob sie gegangen ist.
Mir dünkt aber auch, dass ein Haufen von diesen Problemen, die wir heute kennen, ihren Anfang genau in diesen unbeschwerten 60er und 70er Jahren gehabt haben. Dann, wo einfach alles möglich war.
Ortsplanung gab es noch nicht, Kühlschränke wurden im Wald entsorgt, die Wirtschaft boomte. In dieser Aufbruchstimmung entstand 1972 die Feriensiedlung Falli Hölli in den Freiburger Voralpen. Keine 20 Jahre später mussten die Schallebesitzer zusehen, wie ihnen das Haus buchstäblich unter den Füßen wegrutschte. Ortsbesichtigung im Falli Hölli mit Wilhelm Reuth, dem damaligen Quartierpräsidenten. Heute deutet nichts mehr auf die Siedlung hin.
Wir stehen jetzt hier genau an dem Platz, wo unser Haus gestanden ist. 22. Juli 1994, wo dann die Wirtschaft zusammengebrochen ist und einen Tag später unser Haus auch. Und dann waren praktisch schon alle am Boden gewesen.
25 Millionen Kubikmeter Erde rutschten talwärts und zerstörten 35 Chalets und das Restaurant Falli Hölli. Warum wurde dort überhaupt gebaut? Robert Sturni vom damaligen Krisenstab.
Wenn etwas nicht ganz korrekt gelaufen ist oder krumm gelaufen ist, ist es die Zeit vom ersten Gutachten, das negativ war, so plötzlich an einem Gutachten, wann es nicht gegangen ist.
Geologen und das kantonale Forstamt lehnten ursprünglich den Bau des Restaurants ab. Die Gebäudeversicherung war auch dagegen. Auf Druck der Promotoren, die unbedingt bauen wollten, gaben die Behörden schlussendlich nach. Nach fast 3 Stunden endet das Freilichttheater.
Was haben wir falsch gemacht?
Nichts. Wir haben eine gute Zeit. Und Falli Hölli oben an die Herde.
Es wird weitergehen.
Es muss.
Das Theater Falli Hölli berührt die Zuschauer.
Ja, es ist traurig. Es ist traurig, was dort gegangen ist, gell? Ja, ja.
Wir sind viele unter oben in diesem Beizchen oben. Jetzt haben wir da auch noch solche Erinnerungen dafür bekommen.
Manche missen sie jedoch nicht, die Zeit von damals. Trotz Fortschrittsglauben habe im katholisch-konservativen Sensebezirk eine kleine und einengende Welt geherrscht, meint ein Zuschauer.
Es sind ja viele Leute, die ein bisschen gelitten unter dem. Oder eben die Tür sind neu ausgebrochen, von dem ein bisschen aus dem rauszukommen.
So, das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Matthias Kündig, für die Nachrichten Thomas Akkola, am Mikrofon Peter Vögeli.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.